So, dann wird natürlich gesagt, jetzt, dann ist natürlich der Koran falsch, weil der Koran nennt Haman bei Moses. Jetzt, in dieser Zeit, wurden jetzt Hieroglyphen gefunden. Alte ägyptische Hieroglyphen wurden gefunden, ja, in einer ägyptischen Hafenstadt Rosette. Benannt von Rosettesteins gelöst, der Text auf dem Stein war in 3 verschiedene Sprachen abgefasst, was es ermöglichte, Hieroglyphen zu entziffern. Die Sprachen waren ägyptisch, demotisch und griechisch. Die Verwendung der griechischen Sprache war das letztendlich, die Entzifferung der altägyptischen Schrift ermöglichte. Der Franzose Jean-François Champollion übersetzte die Schrift, so kam eine tote Sprache ans Licht, zusammen mit einem Abschnitt der Geschichte, der bis dahin verborgen geblieben war. Das heißt, so hat man wieder die ägyptische Hieroglyphenschrift, konnte man wieder entziffern, auf diese Art und Weise, dass man heute weiß, was in den Hieroglyphen steht. Nun war es möglich, dass die Zivilisation des alten Ägypten mit ihrer Vollständigkeit, andersartigen Religion und sozialen Struktur vor unseren Augen wieder aufleben konnte. So, jetzt. Dank der Entzifferung der Hieroglyphenschrift erhalten wir auch zu unserem Thema Eisen wesentliche Informationen. Haman wurde tatsächlich in den alten ägyptischen Texten erwähnt. Der Name ist Teil einer Inschrift auf einem Monument, das heute im Hofmuseum in Wien ausgestellt ist. Auch diese Inschrift betont, dass Haman Pharao sehr nahe gestanden haben muss. Im Nachschlagewerk, die ägyptischen Personennamen, verteidigt ist der Name, das auf der Auswertung aller vorhandenen Schriften beruht, ist Haman als oberster Herr über die Arbeiter in den Steinbrüchen beschrieben. Das heißt, moderne Wissenschaft und die Ausgrabung, und dass man die Hieroglyphenschrift rausgefunden hat, hat man herausgefunden, dass ein gewisser Haman zur Zeit des Pharaos gelebt hat. Sagen wir jetzt, die Bibel ist falsch? Weil die Bibel sagt, der war bei Nebukadnezar? Nein. Es könnte natürlich auch logischerweise sein, dass es einen zweiten Haman gab. Oder gab es in der ganzen Weltgeschichte nur einen, der Haman hieß? Wenn ich zum Beispiel sage, mein Vater, mein Nachbar heißt Peter Müller, und dann sagt er, wie Peter Müller? Peter Müller war doch der deutsche Stürmer 1974. Kann doch gar nicht sein, dass dein Nachbar Peter Müller heißt. Also ist total unlogisch, diese Aussage, ja? Das heißt, natürlich kann es doch ein Haman zur Zeit von Nebukadnezar gegeben haben, aber Fakt ist, dass die moderne Wissenschaft zeigt, die Ägyptologie, dass ein Nebukadnezar zu dieser Zeit gegeben hat. Das könnte ich jetzt alles vorlesen, aber wie gesagt, soll nur kurz sein. Dann, der nächste Punkt ist, im Koran, der nächste Punkt ist, dass im Koran gesagt wird, Ye Uchte Harun, O Schwester Aarons. Also dass Mariam Schwester Aarons genannt wird. Und Aaron, wann hat Aaron gelebt? Zur Zeit von Moses. Tausende Jahre vorher. Das ist wieder derselbe Punkt. Da sagen wir, meinst du, es gab keinen zweiten Aaron in der ganzen israelitischen Geschichte? Elisabeth wird im Neuen Testament auch, soweit ich weiß, Schwester Aarons genannt. Heißt das jetzt, die Bibel ist auch verkehrt deswegen? Oder wie? Heißt das, die Bibel ist verkehrt, weil Josef, der Schreiner aus Nazareth, da gelebt hat? Wieso? Josef hat doch viel weiter vor, war doch der Sohn von Jakob. Das ist unlogisch. Das ist, natürlich gibt es einen zweiten Aaron. Und die Muslime haben nie geglaubt, dass dieser Aaron, nachdem Uchte Harun, Schwester Aarons, also nachdem Mariam genannt als Schwester Aarons genannt wurde, dass er der Bruder von Moses a.s. gewesen ist. Dass er der Prophet war. Sondern der Prophet selber, sallallahu alaihi wasallam, sagt in einem Hadith in Sahih al-Bukhari, dass das nicht bedeutet, dass dieser Aaron der Bruder, also dass Mariam der Bruder von die Schwester von Aaron, dem Propheten ist. Ganz deutlich. Von daher, diesen Punkt kann man vollständig vergessen. Dann wird gesagt, der Koran sagt an einer Stelle, er bestätigt die Bibel, und an anderer Stelle sagt er, widerspricht er der Bibel. Wie geht das denn? Zum Beispiel sagt Allah, dies ist eine Herabsendung, als Bestätigung für das, was zu euch herabgesandt worden ist. Wie kann das denn sein? Als Bestätigung für das, was bei euch ist. Und an anderer Stelle sagen die, haben die Muslime einen anderen Glauben in einigen Punkten. Wie kann das sein? Wir sagen, in keiner Stelle im Koran steht, dass die Bibel unverfälscht ist. In keiner Stelle. Aber es steht im Koran, in Sure 2, Vers 75, أَفَتَتْمَعُونَ أَيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَكَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنْهُمْ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Denkt ihr, dass ihr euch glauben? Und ein Teil von ihnen hat das Wort Allahs schon gehört und dann verstanden und dann wissentlich entstellt? Und dann liest man im selben Atemzug weiter in derselben Sure, in Vers 79. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dies ist von Allah, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Das heißt, der Koran sagt nicht, die Bibel ist unverfälscht. Der Koran kommt als Bestätigung für das, was wahrhaftig herabgesandt worden ist, als Bestätigung für das, was in den Händen von Juden und Christen liegt, was laut islamischer Sicht korrekt ist. Aber der Koran sagt nirgendwo, dass die Bibel unverfälscht ist, sondern er sagt ganz deutlich, dass Punkte hineingekommen sind, die falsch sind. Und das bestätigt der Prophet, der Erklärer des Korans ist. Ibn Abbas sagt in Hadith 461 in Sahih al-Bukhari, Buch 9, sagt er, كيف تسألون على الكتاب كتابكم الذي أنزل على كيف تسألون على الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. Wie kommt es, dass ihr die Leute von der Schrift, das heißt Juden und Christen, fragt, wo das Buch, was auf den Gesandten Allahs herabgesandt worden ist, bei euch ist und neuer ist? تقرؤونه محض لم يشعب. Ihr liest es rein und es ist nicht vermischt worden mit anderen Sachen. وَقَدْ حَدَّثَكُمْ. Und das Buch hat euch schon berichtet. أَنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ بَدَلُوا كَلَامَ اللَّهِ. Haben das Wort Allahs verändert. وَغَيِّرُوهُ. Und haben es umgedreht und verändert. وَكَتَبُوا بِأَيْدِهِمْ الْكِتَابِ وَقَالُوا هَذَا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَ بِهِ ثَمَنْ قَلِيلًا. Und die haben das Buch mit ihrer eigenen Hand geschrieben und haben gesagt, dieses von Allah um einen geringen Preis zu erachten. Das ist ganz deutlich, soll sich keiner beleidigt vorkommen, aber das ist rein islamischer Glaube. Deswegen muss keiner kommen und den Koran neu interpretieren, weil wir haben die Interpretation vom Propheten und ganz deutliche Worte. Das heißt, der Koran ist eine Bestätigung für das, was herabgesandt worden ist und für das, was noch in den Händen ist und original ist, aber nicht für die Bestätigung für das, was verändert worden ist. Alhamdulillah. Und übrigens in der Bibel beispielsweise, in Jeremia 8, Vers 8, das Gesetz Gottes ist doch das heilige Buch, oder? Durch das heilige Buch wird das Gesetz Gottes offenbart. Ja, zum Beispiel 10 Gebote und so weiter. Dort steht Jeremia 8, Vers 8, wie könnt ihr sagen, ihr habt die Weisheit und das Gesetz Gottes bei euch? Ja, aber der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Jeremia 8, Vers 8, Bestätigung des Korans. Jetzt geht es weiter im Text. Allah sagt im Koran, dass dieser Koran ein arabischer Koran ist. Und dann wird gesagt, es kommen im Koran ausländische Wörter vor. Es kommen im Koran ausländische Wörter vor. Ich rede nicht darüber, ob ausländische Wörter im Koran vorkommen oder nicht. Wir können sagen, diese ausländischen Wörter sind in die arabische Sprache übergegangen oder sind keine arabische Wörter. Darüber jetzt keine Diskussion. Aber wo ist der Widerspruch, wenn ich sage, dies ist ein arabischer Koran und ich sage, es kommen einige nicht-arabische Wörter vor? Wo ist der Widerspruch? Ich lese eine Zeitung und dann steht da, das Team von Jürgen Klinsmann hat verloren bei der Fußball-WM. Und alle sind am Weinen. Heißt das jetzt, das ist keine deutsche Zeitung mehr, weil das Wort Team in der Zeitung steht? Das ist total unlogisch. Was ist denn der Koran für eine Sprache? Chinesisch? Wofür lernt eigentlich jeder Arabisch? Ist es eine andere Sprache als Arabisch? Wo ist der Widerspruch? Subhanallah. Und glaub mir, diesen Punkt findest du in jedem Buch von Orientalisten, die Islam widerlegen wollen. Sie sagen, im Koran steht drin, es ist ein arabisches Buch und da kommen 3, 4 nicht-arabische Wörter vor. Und jetzt? Subhanallah. So jetzt. Nächster Punkt, dann wird gesagt, es gäbe grammatikalische Fehler im Koran. Als allererstes, ich bin vielleicht kein Grammatikexperte, der andere ist kein Medizinexperte und so weiter. Aber es gibt Grammatikexperten in der arabischen Sprache und haben ihre Antworten schon darauf gegeben. Als allererstes, und sie zählen 20 Punkte von angeblichen grammatikalischen Fehlern im Koran auf. Wir gehen nicht jeden angeblichen Fehler durch, wir beantworten alle Fehler auf einmal. Wir sagen, die am besten die arabische Sprache konnten, waren wer? Zur damaligen Zeit. Wir haben eben schon gesagt, die waren in der arabischen Sprache, die haben die schönste arabische Sprache gesprochen. Ja? Und diese Leute haben in den Koran geglaubt. Wäre der grammatikalische Fehler gewesen, hätten die gesagt, was ist das denn hier für ein Schrott? Aber das hätten die gesagt, natürlich. Jetzt, die arabische Grammatik, von wo wird die genommen? Die wird vom Koran genommen. Die nehmen ein arabisches Lehrbuch für Grammatik. Wenn jemand eine These beweisen will, dass etwas geht in der arabischen Sprache, sagt er, guck, hier ist der Beweis im Koran. Weil das ist die arabische Sprache. Du kannst nicht sagen, wenn du Kölsch lernen willst zum Beispiel, ich glaube, keiner will Kölsch lernen, also Kölner Sprache, zu wem gehst du dann? Dann gehst du zu den Kölnern, oder? Oder gehst du dann nach München, fragst in München, wie Kölsch gesprochen wird. Da sagt er, ja, Mai, sagt er dann. Nee, ganz logisch. Das heißt, die arabische Sprache wird genommen vom Koran, weil das der Beweis ist für die arabische Sprache. Der nächste Punkt. Dann wird gesagt, wird aufgezählt, guck, innerer Widerspruch. Im Koran steht einmal Allah ruft die Menschen ab zum Tod, dann steht ein Engel kommen, dann steht mehrere Engel kommen, beziehungsweise zwei Engel. Das ist dann okay, kein Problem. Erstmal, dass Allah die Menschen abruft, ist sowieso klar. Im universalen Sinne. Jetzt kommt ein Engel, wofür? Ein Engel kommt und holt die Seele raus und er gibt sie weiter an zwei Engel, die mit der Seele in den Himmel gehen. Subhanallah. Über die Himmel gehen. Das heißt, der Koran erklärt sich durch Koran und durch die Hadith. Dann nächster Punkt. Im Koran steht drin einmal, das hätten wir besser geschrieben, das wäre gut gewesen. Ein Tag bei deinem Herrn sind wie 1000 Jahre bei euch. Ich wiederhole, ein Tag bei deinem Herrn sind wie 1000 Jahre bei euch. Bei anderer Stelle steht, und der Engel und der Geist steigen zu ihm auf in einem Tag, der 50.000 Jahre bemisst. Der Engel und der Geist steigen zu ihm auf in einem Tag, der 50.000 Jahre bemisst. Widerspruch! Einmal sagt er 1000, einmal sagt er 50.000. Aber er sagt einmal, ein Tag bei deinem Herrn sind wie 1000 Jahre bei euch. Und einmal sagt er, der Engel und der Geist steigen auf in einem Tag, der 50.000 Jahre bemisst. Das ist was ganz anderes. Das ist genau das, wenn ich sage, ja, bis nach Köln sind es 380 Kilometer. Bis nach München sind es, wie viele Kilometer sind es in München? 650. Widerspruch! Wie einmal 380 Kilometer, einmal 650? Widerspruch! Das ist was ganz anderes. Einmal geht es darum, die Engel und der Geist, wie sie aufsteigen. Einmal geht es um einen Tag bei deinem Herrn. Das ist totaler Quatsch. Nächster Punkt. Wie viele Tage die Schöpfung? Der Koran sagt, 6 Tage hat die Schöpfung gebraucht. 6 Tage hat die Schöpfung gebraucht. Dann an einer anderen Stelle wird erwähnt, in 2 Tagen haben wir dies gemacht, in 2 Tagen haben wir das gemacht, in 2 Tagen haben wir dies gemacht, in 2 Tagen haben wir das gemacht. Verschiedene Verben werden benutzt. Der Himmel und dies und das. So, was ist damit gemeint? Das sind verschiedene Stufen. Wenn man das dann zusammenzählt, kommen 8 Tage raus. Aber was heißt das? Zum Beispiel, ich kann auch sagen, ich habe ein Haus gebaut in 4 Tagen. Ich habe in 2 Tagen den Keller gebaut. Und in 2, ein Bungalow, sagen wir jetzt, damit ich nicht so viel erwähnen muss. In 2 Tagen, ein Bungalow hat ja gar keinen Keller. Ich habe den Bungalow in 2 Tagen gebaut. In 2 Tagen habe ich den Rohbau fertig gehabt. In 2 Tagen habe ich die Inneneinrichtung gemacht. Und 2 Tage habe ich für den Garten gebraucht. 6 Tage, oder? Aber was heißt das? Ich habe, das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, sondern ich habe zum Beispiel die Inneneinrichtung und den Garten zur selben Zeit gemacht. Und das hat beide 2 Tage gedauert. Zum Beispiel, ich sage, ich fahre nach Köln, das sind 380 Kilometer. Und Bonn sind nochmal 20 Kilometer von Köln entfernt. Nach Bonn sind es 400 Kilometer. Das ist genau das, wenn ich sage, also muss ich zweimal zählen. Nach Köln brauche ich 380 Kilometer, nach Bonn brauche ich 400 Kilometer. Das sind insgesamt 780 Kilometer, oder wie, nach Bonn. Nee. Sondern ich rede von den einzelnen Stationen. Angekommen. Alhamdulillah. Ja? Okay. So weiter im Text. Zulkarnain, genau. Es wird im Koran steht drin, dass Zulkarnain ein Name, ein rechtschaffener Mann gewesen ist. Dann wird gesagt, wie? Zulkarnain ist Alexander der Große. Alexander der Große war ein Götzendiener. Als allererstes sage ich, wo steht im Koran, dass Zulkarnain Alexander der Große ist? Es stimmt, es haben einige einige Al-Mufassirun, die den Koran erklärt haben, also Al-Mufassirun sollte die den Koran erklären, haben gesagt, das ist Alexander der Große, aber die können sich täuschen. Denn der den Koran erklärt, ist der Prophet. Das ist, was Allah im Koran sagt. Und im Koran steht Zulkarnain. Und wenn Zulkarnain Alexander der Große gewesen wäre, dann würden wir sagen, Alexander der Große hat zu Ende seines Lebens Toba gemacht, Reue gezeigt. Alhamdulillah. Aber es steht nirgendwo im Koran. Alhamdulillah. Wenn du den Koran falsch interpretierst, dann kann ich nichts dafür. Ist der Koran nicht falsch. Dann wird gesagt, ja okay, dann das erstmal zu Zulkarnain. Dann wird gesagt, Zulkarnain fand die Sonne in einer schlammigen Quelle untergehen. Was? Wie geht das denn? Sonne kann nämlich im schlammigen Fell untergehen. Aber ich habe gestern auch die Sonne untergehen sehen. Wisst ihr wo? Bei mir im Garten habe ich sie untergehen sehen. Das heißt, ist was ganz anderes. Das heißt, diese Erklärung ist von zwei Möglichkeiten. Wurkanen steht in der schlammigen Quelle. Und eine zweite Sache von Wajada. Das heißt, es erschien ihm so. Wenn ich zum Beispiel sage, der Schüler hat die Mathematikarbeit so und so gelöst und die Lösung ist falsch. Das heißt nicht, dass ich die Lösung falsch hätte. Sondern Allah berichtet, wie es Wulkanen erschien. Und nicht, wie es tatsächlich ist. Denn an anderer Stelle sagt Allah, dass die Sonne in einem Orbit schwimmt. Und die Muslime haben nicht geglaubt, dass die Sonne in der Erde untergeht. Jetzt, nächster Punkt. Es wird gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Trinität verwechselt. Subhanallah, an einer Stelle wird gesagt, der war so intelligent, und an anderer Stelle wird gesagt, der hat absolut gar keine Ahnung. Ja? Der hat die Trinität gedacht, das wäre aus Allah, Jesus und Maria. Jetzt gucken wir mal den Vers im Koran an. Der Vers im Koran sagt, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَخْذُونِي وَأُمِّي إِلَّهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah sagt am Jüngsten Tag zu Isa, Jesus, ja, zu der Christus, Isa. Jesus, hast du zu den Menschen gesagt, sie sollen mich und meine Mutter zu zwei Illaheini, Götter neben Allah. Er sagt, Subhanak, gepriesen seist du, مَا يَكُونَ لِي أَنْ أَكُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. Mir obliegt nicht etwas zu sagen, außer was die Wahrheit ist. إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ. Hätte ich das gesagt, du würdest es wissen. Das heißt, war eine rhetorische Frage. Das heißt, was ist damit gemeint? Jetzt analysiere die arabische Sprache. Was heißt إِلَهَيْنِ? Zwei Götter. Götter bedeutet in der arabischen Sprache etwas, was angebetet wird. Das heißt, wenn jemand hier diese komische Lampe anbetet, dann ist die Lampe sein Gott. Auch wenn sie kein wahrer Gott ist. Und jetzt frage ich, gibt es Christen, die Mariam anbeten, die Maria anbeten? Natürlich. Katholiken, Orthodoxen, eine ganze Menge gibt es, die sie anbeten. Aber hier steht nirgendwo, die Trinität besteht aus Vater oder Allah, Sohn und Maria. Steht hier nirgendwo. Hier steht nur, hast du den Menschen befohlen, mich anzubeten? Das ist der Punkt. Verstanden? Alhamdulillah. Und außerdem gab es noch einige Gruppen, die ausgestorben sind, die wirklich gesagt haben, die gedacht haben, Maria gehörte zu einer Trinität dazu. Alhamdulillah. Jetzt, nächster Punkt. Im Koran steht drin einmal, dass die in die Hölle gehen, ihr Buch von hinter dem Rücken kriegen. Und einmal steht, sie kriegen das Buch in die linke Hand. Widerspruch. Einmal steht, sie kriegen es von hinter dem Rücken, einmal in die linke Hand. Okay, kein Problem. Okay, du nimmst etwas. Mit welcher Hand nimmst du das denn? Dir gibt jemand etwas hinter dem Rücken. Mit welcher Hand nimmst du es? Mit der mittleren Hand, mit der rechten, mit der linken? Du musst es ja mit irgendeiner Hand nehmen, oder? Oder du hast ein bisschen Känguru und kriegst es in die Brusttasche rein. Das heißt, es wird gesagt, das Buch kommt von hinter dem Rücken und der nimmt es in die linke Hand. Wo ist das Problem? Alhamdulillah. Ja, wie gesagt, das waren nur einige. Dann genau, auch sehr schön. Woraus wurde der Mensch erschaffen? Im Koran steht einmal aus Wasser, steht einmal aus Turab, Staub, steht einmal aus Lehm, steht einmal aus Ton. Und einmal steht aus einem Alak, aus einem Blutegel, da kommen wir nachher inshallah drauf, oder etwas, ein blutiges Angehängsel, was aussieht wie ein Blutegel. Einmal steht aus einem Samentropfen, ja, okay, wir sagen kein Problem. Wie ist das denn zu erklären? Erstmal Samentropfen und Alak, also diese Blutegelsubstanz, ja. Das bezieht sich auf das, was in der Gebärmutter, wie der Mensch jetzt erschaffen wird. Das andere, Staub und Wasser, bezieht sich auf den ersten Menschen. Wie ist das von sich gegangen? Allah hat Staub und Wasser genommen. Aus diesem Staub, wenn es mit Wasser ist, wird am Ende Lehm, Schlamm, Ton. Und in diesem Ton wurde der Geist eingehaucht. Das ist die Erklärung dafür, Alhamdulillah. Das weiß jeder, der sich damit auskennt. Alhamdulillah. Das heißt also, es ist kein Punkt. Außerdem, selbst wenn es diese Erklärung nicht geben würde, wenn ich beispielsweise sage, ich habe einen Tee gemacht. Wie hast du den Tee gemacht? Ja, mit einem Teebeutel. Und dann sagt er, wie hast du den Tee gemacht? Ja klar, mit Wasser. Das ist ein Widerspruch. Nein. Das wäre der andere. Aber wir haben sowieso die Erklärung dafür. Da brauchen wir gar nicht so weit zu gehen. Das waren, wie gesagt, nochmal einige Punkte. Dann vergleichen wir das zum Beispiel mal mit der Bibel. Ja? Da steht zum Beispiel, haben wir hier, wie viele Bäder gab es bei Salomon? 1. Könige, 7, Vers 26, 2000 Bäder. Selber Kontext, 2. Chronik, 4, Vers 5, 3000 Bäder. Ezra, 2,64 und Nehemiah 7,66. Da sind insgesamt 18 Widersprüche drin in diesem Punkt. Dann Judas. In Matthäus 27, Vers 4 steht, Judas hat das Geld weggeschmissen, was er bekommen hat für den Verrat von Jesus. Er wollte das Geld nicht mehr. Er hat das Geld weggeschmissen. Er wollte den aus dem Tempel, also den Pharisäer, dass die das Geld wiedergeben. Die haben gesagt, nee, wir nehmen kein Geld, wo Blut schon dran ist. Hat das Geld genommen, hat weggeschmissen, weil er wollte das Geld nicht mehr. Ist hingegangen, hat sich erhangen. In 1. Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, er hat das Geld, was er genommen hat, hat sich davon, von dieser Blutschuld, hat er einen Acker gekauft. Das heißt, es hat ihm also nicht geheut, er hat es weggeschmissen, und hat sich davon einen Acker gekauft. Und auf diesem Acker ist er vorne übergestürzt und seine Eingeweide fielen hinaus. Ja? Dann, wie alt war Ahasia, als er zu regieren begann? 2. Könige 8, 26, 22 Jahre. 2. Chronik 22, 2, 42 Jahre. Wie alt war Joachim, als er König wurde? 2. König 24, 8, 28 Jahre. 2. Chronik 36, 9, 8 Jahre. Wie viele Reiter nahm David gefangen? 2. Samuel 8, Vers 4, 1700. Selber Kontext, 1. Chronik 18, 4, 7000. Wie viele Ställe hatte Salomon? 1. Könige 4, 26, 40.000. 2. Könige 9, 25, 4.000. In welchem Jahr starb Baasha? 1. Könige 15, 33 bis 16, 8 mit 26 Jahren. 2. Könige 16, 1 mit 36 Jahren immer noch am Leben. Das nur mal kurz dazu. So, dann der dritte Punkt. Wenn der Koran beispielsweise eine teuflische Erfindung wäre, wäre es dann logisch, dass der Koran das einzigste Buch ist, wo der Teufel jedes Mal, wenn der Koran gelesen wird, verflucht wird? Denn der Koran ist das Buch, was sagt, wenn du Koran liest, dann sage, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ich nehme vor Allah Zuflucht vor den gesteinten Satan. Das nur mal dazu. Fünfter Punkt. Älteste Manuskripte des Korans, seit wann gibt es die? Die sind aus der Zeit von Uthman, der dritte Khalif, der ungefähr 15 Jahre nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam an die Macht gekommen ist. Der von den Manuskripten von Hafsa, die zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erstellt worden sind, und von Abu Bakr, ja, also den Koran dann nachher die ganze islamische Welt verteilt hat. Diese Manuskripte gibt es heute in Istanbul und in Taschkent und die sind genauso Punkt für Punkt, Buchstabe für Buchstabe wie heute der Koran. Dann, heutzutage, wenn du eine Bücherbombe hättest, ja, und alle Bücher auf der Welt würden verbrannt werden, ja. Das heißt, keine Internet, kein Computer, Datei mehr, nichts. Das einzige Buch, was man wieder Punkt für Punkt, Buchstabe für Buchstabe, so hinkriegen könnte, wie es weiß, der Koran. Warum? Weil der Koran von so vielen Menschen auswendig gelernt worden ist. Das heißt, du könntest in jedem islamischen Zentrum in Deutschland, könntest du denselben Koran wieder Punkt für Punkt so hinschreiben, wie er am Anfang gewesen ist. Das zum lebendigen Wunder. Dann, als sechster Punkt. Es gibt Islam zum Propheten. Es gibt Überlieferungsketten zum Propheten. Das heißt, du kennst heute jemanden und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sein Lehrer, der Prophet Mohammed s.a.w. gewesen ist. Weil diese Ijazah, dieser Isnad, diese Überlieferungskette weitergegeben worden ist. Jetzt, was sagen zum Beispiel Gelehrte dazu? Zum Beispiel John Burton in seinem Buch The Collection of the Quran auf Seite 239 sagt, der Text, der zu uns gekommen ist, ist wie er vom Prophet zusammengestellt und genehmigt wurde. Was wir heute in den Händen halten, ist der Mushaf von Mohammed. Rudi Parrett schreibt in seinem Buch Der Koran zur Übersetzung Stuttgart 1966, wir haben keinen Grund zur Annahme, dass auch nur ein einziger Vers im ganzen Koran nicht von Mohammed stammen würde. Er will damit sagen, dass also nichts hinzugekommen ist und so weiter. Ja? Jetzt. Okay. Dann haben wir, was dort über Akhira berichtet wird. Wenn das Ziel des Menschen ist, über Akhira zu berichten, oder das Ziel des Menschen, das Jenseits ist, also Akhira ist das Jenseits, dann muss doch auch etwas darüber beschrieben werden, wie das Jenseits ist. Der Koran, glaub es mir, schau dir die Sunna in den Koran an, du findest nirgendwo so detaillierte Beschreibungen von dem Akhira wie im Koran und in der Sunna. Ganz detailliert, was passiert in der Hölle, wie kommen die Menschen ins Paradies rein, was passiert bei der Abrechnung und so weiter und so fort. Dann nächste Sache, die Wirkung, die der Koran auf die Herzen hat. Du hast manche Leute, die hören den Koran, die verstehen keinen Wort, die fangen an zu weinen. Stell dir das mal vor, die hören den Koran, jemand liest den Koranschrift vor und die fangen an zu weinen. Mir ist passiert, subhanallah, wie ich in Österreich gewesen bin, da haben wir einen Vortrag dort gehabt im Rathaus, die Frau im Islam, da kam eine Nonne zu mir und hat gefragt, ob ich den Koran auf Arabisch habe. Die wollte gerne den Koran auf Arabisch hören, weil sie es so schön findet. Subhanallah. Das heißt, die Wirkung, die der Koran auf die Herzen hat. Dann, nächste Sache, Koran wird benutzt, Koran zur Geisteraustreibung. Es gibt Leute, die von Geistern, von bösen Geistern besessen sind. Und man liest das Koran über sie und, die Geister gehen raus. Dann, nächste Sache, Geschichten aus der Vergangenheit. Dass im Koran Geschichten erzählt werden, die der Prophet aus seinem unmöglich wissen konnte. Diese Geschichten über die Propheten konnte der Prophet nicht wissen, hat sie berichtet. Im Koran steht drin, du hast diese Geschichten vorher nicht gewusst. Hätte er sie vorher gewusst, wären die bekannt gewesen, hätten die Quraysh gesagt, die Mekkaner, ach, was erzählt der für einen Schwachsinn? Wenn du ein Buch schreibst, nein, reden wir nicht vom Buch. Wenn du einen Aufsatz schreibst in der Schule, Aufsatz, sagen wir mal 5, 6 Seiten, sagen wir 20 Seiten, zählst du dann die Wörter, wie oft du zum Beispiel ist schreibst, wie oft du Thomas schreibst oder irgendein Wort? Nein, natürlich nicht. Koran, ein Buch, ja, ein ganzes Buch hier, über 600 Seiten, stell dir mal das vor. Das Wort Adunya und das Wort Al-Akhira, Diesseits und Jenseits, wie oft kommt das vor? Beide Wörter kommen 115 Mal vor. Das Wort Engel und das Wort Shayatin, Satane, kommen beide 88 Mal vor. Das Wort Leben und das Wort Tod kommen beide 145 Mal vor. Das Wort Mann und das Wort Frau kommen beide 24 Mal vor. Das Wort Monat, wie oft kommt, das Wort Monat kommt wie oft vor? 12 Mal. Das Wort Yaum, Tag, El Yaum, wie oft kommt das vor? 365 Mal. Das Wort See, Meer, kommt 32 Mal vor. Und das Wort Bar, also Bahr, See, kommt 32 Mal vor. Und das Wort Al-Bar, Land, kommt 13 Mal vor. Und die Relation von 32 zu 13 ist genau 71,111 zu 28,888. Und das ist genau die Relation, die Land und Wasser, also Ozean, auf diesem Planeten hat. Und wir wissen alle, dass der Planet Erde, also die Oberfläche hauptsächlich, also die Oberfläche mit Wasser bedeckt ist. Das ist genau die Relation. Subhanallah, das sind mindestens Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Jetzt kommen wir zu anderen Punkten. Dann, bevor ich damit anfange, komme ich zu der Beschreibung von Gott im Islam. Du findest in keinem Buch, wo der allmächtige Gott so beschrieben wird wie im Koran. Der absolut allmächtige Schöpfer. In jedem anderen Buch findest du irgendwie, Gott wurde krank, Gott wurde müde, Gott bereute etwas, Gott empfand Schmerzen im Herzen. Genesis 6, Vers 6 steht beispielsweise, und Gott bereute es, dass er die Menschen erschaffen hat und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Genesis 32 steht, Gott hat mit Jakob gerungen und hat verloren. Keine Beleidigung, nur man soll darüber nachdenken. Wenn sich jemand beleidigt fühlt, weil ich aus der Bibel zitiere, dann muss er die Religion wechseln. Also ich würde mich nicht beleidigt vorkommen. Weil einige sagen, ich beleidige die Bibel, weil ich beleidige die Bibel, sondern ich zitiere da vor. Das muss ja jeder selber wissen, woran er glaubt. Jetzt, wissenschaftliche Beweise aus dem Koran. So. Allah sagt, die erste Sache, die Frage, die wir uns stellen, ist, wo kommt der Raum her und wo kommt das Leben her? Allah beantwortet dies in einem Vers. Er sagt in Surah 21, Vers 30, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَتْكًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren? Dann haben wir sie getrennt und haben aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Die Urknalltheorie sagt heute, Himmel und Erde waren am Anfang eine zusammenhängende Masse, dann kam der Urknall, und die haben sich ausgedehnt. Und alles Lebendige ist aus Wasser entstanden. Jetzt. Und für die Urknalltheorie gab es 1973 den Nobelpreis. Das nur mal dazu. Dann, welche Aufgaben haben die Berge? Ein Vers danach. Dann sagt Allah auch noch in diesem Vers, wollen Sie nicht glauben? Das heißt, guck mal, du hörst heute diesen Vers von dem Koran, dass Allah dies berichtet hat vor 1400 Jahren und im Jahr 1973 kriegt jemand dafür den Nobelpreis. Wollen Sie nicht glauben? Dann sagt Allah weiter, ein Vers weiter, du fragst dich, die Berge, wie sehen die Berge aus? Stehen die Berge einfach so auf der Erdoberfläche? Oder gehen die Berge so in den Boden? Oder gehen die Berge weiter so in den Boden? Oder gehen die Berge so in den Boden? 1:4. Genau, das habe ich noch vergessen, das hätte ich noch dazu machen müssen, aber egal. Das erwähne ich nachher. Berge. Damit ich nicht vergesse. Kurz. Okay, Berge. Okay. Ich weiß nicht noch mehr. So. Und da sagt Allah im Koran, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. Wir haben die Berge zur Rawasia gemacht, wir haben auf der Erde Berge gemacht, damit die Erde nicht mit ihnen wanke. Und an anderer Stelle steht, وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ. Wir haben die Berge wie Flöcke gemacht. Heute die moderne Wissenschaft, Geologie und so weiter, haben festgestellt, dass die Berge wie Flöcke in die Erde gehen, und dass dadurch verhindert wird, dass die Platten, die Erdplatten übereinander, verrutschen und nachher alles kaputt geht. Jetzt sagen einige, ja warte mal, hier steht, dass die Erde nicht wanke, in den Berggebieten gibt es doch gerade Erdbeben. Hier steht nicht Erdbeben, hier steht, damit die Erde nicht mit ihnen wanke, weil Erdbeben heißt Zilzal im Arabischen. Hier steht nicht Zilzal, weil einige Leute kommen damit, ich wollte das direkt schon mal die Gegenantwort darauf geben. Auf jeden Fall, Alhamdulillah, sagt der Koran, dass sie wie Flöcke sind, und er gibt auch noch die Aufgabe der Berge an, das was Wissenschaftler erst im letzten Jahrhundert festgestellt haben. Das war dazu. Jetzt, Allah sagt im Koran, und wir haben, das ist in Sure 27-25, وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدِ. Allah sagt im Koran, in Sure 57-25, وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدِ. Wir haben das Eisen herabgesandt. Wir haben das Eisen herabgesandt. Du sagst dir, wie das Eisen herabgesandt? Wie kann das Eisen herabgesandt werden? Wie herabgesandt? Ist das Eisen vom Himmel gefallen oder wie? Jetzt lesen wir mal das vor, moderne Wissenschaft. Ja? Die moderne Astrophysik hat nachgewiesen, dass alles Eisen, nicht nur das unseres Planeten, sondern im gesamten Sonnensystem, aus dem äußeren Weltraum stammt. Dies ist so, weil die Sonne kein Eisen erzeugen kann. Die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von 6000 Grad, Celsius, eine Kerntemperatur von etwa 20 Millionen Grad. Es gibt jedoch viel heißere Sterne, die wir als Nova oder Supernova kennen, in denen die Temperaturen mehrere hundert Milliarden Grad Celsius erreichen, und in diesen Sternen entsteht Eisen. Wenn der Prozentsatz an Eisen in einem solchen Stern eine bestimmte Größe überschreitet, explodiert dieser Stern und seine Bruchstücke fliegen durch das All, bis sie vom Gravitationsfeld eines anderen Himmelskörpers eingefangen werden. Auf diese Weise gelangte Eisen in unser Sonnensystem und auf unserem Planeten. Das ist heute eine gesicherte Erkenntnis. Wir haben das Eisen herabgesandt. Allahu Akbar. Nächster Punkt. Allah sagt im Koran, in Sura 71, Vers 16, وَجَعَنَا الْكَمَرَ فِيهِنَّ نُورَ وَجَعَنَا الْكَمَرَ فِيهِنَّ نُورَ وَجَعَنَا الشَّمْسَ سِرَاجَ. Allah hat den Mond zu einem Licht gemacht und die Sonne zu einer leuchtenden Lampe. Das heißt, hier wird ein Unterschied gemacht zwischen dem Licht vom Mond und dem Licht von der Sonne. Viele Menschen haben gedacht, noch zur damaligen Zeit, dass der Mond sein eigenes Licht erzeugt. Der Koran sagt hier aus, dass dies unterschiedliche Lichter sind. Das heißt, der Mond hat reflektiertes Licht und die Sonne hat ihr eigenes Licht. Siraj und Nur. Jetzt, im Koran steht in Sure 36, Vers 40, steht, dass die لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْكَمَرَ وَلَا لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. Das sind Sure 36, Vers 40. Die وَكُلٌ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ. Das heißt, dass die Sonne eine Umlaufbahn hat. Noch in diesem Jahrhundert, in den 80er Jahren, hat man gedacht, dass die Sonne ganz statisch ist und keine Umlaufbahn hat im Universum. Hier steht فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ. Nächster Punkt. Allah sagt in Sure 39, Vers 5, خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. Das heißt, Allah hat den Himmel und die Erde erschaffen und er lässt, also der lässt, يُكَوِّرُ, die Sonne, den Tag über die Nacht lappen und die Nacht über den Tag. Dieses يُكَوِّرُ in der arabischen Sprache ist verwandt mit dem Wort Kura. Kura ist ein Fußball. Deswegen, zum Beispiel Ibn Taymiyyah sagt in Majmul Fatawa, dass die Erde Ijma ist von islamischen Gelehrten, wo noch Leute in Europa geköpft worden sind, Ijma von islamischen Gelehrten, dass die Erde Kurawiyya ist. Kurawiyya heißt, das heißt, dass sie eine rundliche Form hat. Und in Surah Al-Nazi'at steht, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Die Erde haben wir danach zu einem Dahaha gemacht. Das heißt auch, dieses Wort Dahaha deutet auf eine Form von Dahiya hin. Und Dahiya ist ein Straußenei. Kennst du heute eine andere Form von einem Körper, die der Erde ähnlich ist als ein Straußenei? Subhanallah. Und dass die Erde rund ist, wurde festgestellt im Jahre 1597 von Sir Francis Drake. Dann, im Koran sagt Allah in Surah 51, Vers 47, und den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir weiten ihn wahrlich aus. Das heißt, der Himmel ist aufgebaut und er wird weiter ausgedehnt. Edwin Hubble hat im letzten Jahrhundert festgestellt, durch die Astrologie, durch Teleskope und so weiter, dass sich die Himmel ausdehnen, weil der Abstand der Sterne immer größer wird. Das hat er im letzten Jahrhundert herausgefunden worden, dass sich die Himmel ausdehnen, das steht schon im Koran. So. Dann haben wir hier beispielsweise noch, da steht im Koran an vielen Stellen, dass der Embryo ist wie ein Alak. Ein blutiges Angehängsel, auch wie ein Blutegel. Mit modernen Mikroskopen hat man festgestellt, dass der Embryo aussieht wie ein Blutegel. Und dieser Embryo saugt sich auch fest bei der Mutter, wie ein Blutegel, so ähnlich. Weil er nimmt den Blutkreislauf von der Mutter, also der Blutkreislauf von der Mutter wird übernommen. Dadurch hat er überhaupt das Blut, also wie ein Blutegel, ja? So, das heißt, er sieht aus wie ein Blutegel. Du musst diese Bilder sehen, genau wie ein Blutegel. Ich habe jetzt nur einige Punkte genannt, weil es könnte jemand sagen, ja okay, ein aus dem Weltraum hat geraten. Die Chance, dass er geraten hat, ist 1 zu 2. Dann, dass der Blutegel, wie könnte der Embryo aussehen? In der Gebärmutter könnte aussehen wie ein Elefant, könnte aussehen wie eine Flasche, könnte aussehen wie ein Kamel, könnte aussehen wie ein Frosch, könnte aussehen. Du kannst ungefähr 10.000 Körper finden, wie der Embryo in der Gebärmutter aussieht. Er hat geraten, er hat gesagt, Blutegel. Der Mond könnte sein eigenes Licht haben, also 1 zu 10.000. Der Mond könnte sein eigenes Licht haben oder reflektiertes Licht. Koran deutet auf reflektiertes Licht hin, 1 zu 2. Das Weltall dehnt sich aus, es könnte sich ausdehnen oder nicht ausdehnen. Du sagst, es ist geraten, okay, geraten. 1 zu 2. Dann, alles Lebendige entsteht aus Wasser. Wo könnte alles Lebendige entstehen? Koran sagt, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلْ شَيْءٍ حَيٍّ. Wir haben aus dem Wasser alles Lebendige. Wo könnte alles Lebendige entstehen? Öl, Sand, Farbe, Luft. Im Koran steht Wasser, das ist, was die moderne Wissenschaft sagt. Wir können sagen, es gibt ungefähr 1000 Stoffe, 1 zu 1000. Himmel und Erde waren eine Masse. Oder du sagst, es war nicht eine Masse, 1 zu 2. Erde ist Kurawiyya. Was könnte die Erde für eine Form haben? Trapez, Viereck, Dreieck. Kommst du ungefähr auf 30 Körper, 1 zu 30. Dann, was ich noch vergessen habe, sind die Berge. Die Berge, haben wir gesagt, die Berge können einfach so auf der Erde stehen. Können so in den Boden gehen, können so in den Boden gehen. Oder können wie Flöcke in den Boden gehen. Der Koran sagt, wie Flöcke, da ist die Chance eigentlich 1 zu 4. Das haben wir jetzt noch vergessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das alles geraten ist, ist hier. 1 zu und dann 1, 2, 12 Nullen. Und das waren jetzt nicht alle Punkte, die ich aus dem Koran erwähnt habe, die dafür sprechen. Deswegen sollte sich jeder Gedanken machen. Ich bin hier so laut am Reden, die Leute denken, ich bin total aggressiv, weil ich muss ja laut reden, sonst versteht mich ja keiner. Ja? Deswegen sollte sich jeder Gedanken machen. Ist dieses Buch es wert, dass man diesem Buch folgt? Ist dieses Buch es wert, dass man diesem Buch folgt? Und jeder soll, ich war auch kein Muslim gewesen, soll sich Gedanken machen über die Wahrheit, soll den Koran lesen, soll die Bibel lesen und soll die Hände zum Himmel heben und zu Allah beten, zu Gott beten. Oh Gott, zeig mir den richtigen Weg. Zeig mir den richtigen Weg. Was kann das verkehrt sein? Nein. Das kann nur richtig sein. Und am Ende will ich natürlich, weil ich für jeden Menschen das Gute will, egal ob Muslim oder nicht Muslim, möchte ich dann noch einen Vers loswerden aus dem Koran. Und zwar aus Sure 4, Vers 47. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhal ladhina utul kitab, aminu, glaub, aminu biman nazzalna musaddika lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan. Das heißt, o ihr, denen die Schrift gegeben wurde, Juden und Christen, glaubt an das, was wir offenbart haben. Das heißt hier, aminu, das zu bestehen, was bei euch vor euch liegt, bevor wir Gesichter auslöschen werden und dann nach hinten versetzen oder sie verfluchen, wie wir die Leute Sabbats verfluchten. Allahs Anordnung wird stets ausgeführt. Das ist etwas, worüber man denken muss. Weil ich bin kein Versicherungsvertreter, ja, sondern mir geht es um das Gute für den Menschen und wir sind sicher als Muslime, dass Islam der einzig wahre Weg ist. Nicht derjenige, der Islam nicht praktiziert, sondern das Islam praktizieren. Deswegen sollte sich jeder darüber Gedanken machen. Wenn er zu einer anderen Erkenntnis kommt, bitteschön. Aber es wird ein Tag kommen, wo wir am jüngsten Tag, wo wir vor dem allmächtigen Gott stehen. Und da sollten wir nach dem wahren Weg suchen, denn es nur ein Weg kann richtig sein. Ya ayyuhal ladhina utul kitab, o ihr, dem die Schrift gekommen ist, aminu biman nazzalna musaddika lima ma'akum. Glaubt an das, was wir herabgesandt haben, um das zu bestätigen, was schon bei euch ist. Min qabli an natmisa wujuhan, bevor wir Gesichter auslöschen. Fanarudduha ala adbariha, und nach hinten versetzen, an die Rücken. Jazakum Allah khairan. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.